Heute ist welcher Tag? Es gibt also einen besonderen Feiertag.
Ja, welcher ist das?
Was ist das? Wer weiß das?
Ja, das wird ja wohl ein Michael.
Der alten Kirchenchristen.
Der Engel erzählen oder was?
Ja.
Bitte? Das, genau, das ist der Engelgedenktag. Also, diese besonderen Tage gehen ja zurück auf diese altkirchliche Tradition, um sich zu erinnern. Es war ja früher nicht, also jahrhundertelang, man muss inzwischen sagen fast jahrtausendelang, war ja kaum jemand des Lesens und Schreibens mächtig. Deswegen haben unsere Kirchen alle noch diese wunderschönen Glasfenster und oder Bilderfriese, weil damit visuell für die tausenden Analphabeten, analphabetischen Gläubigen eben auch, das Wort Gottes erinnerbar wurde. Ich gehöre wahrscheinlich zur letzten Generation, die die Bibel noch in ihrer Kindheit und Jugend einigermaßen auswendig gelernt hat. Heute kenne ich kaum noch eine Gemeinde, die so konsequent das Wort Gottes benutzt, dass sich das von Kindheit an einprägt, dann kann man ein Leben lang darauf zurückgreifen. Nun war ich immer eine Leseratte und von daher war das für mich weil viele Predigten langweilig waren, wenigstens diese eine Stunde, dass ich in der Bibel regelmäßig gelesen habe. Ich habe dann versucht, immer ein bisschen hinzuhören und wenigstens den Sinn nicht ganz zu verlieren, aber parallel dazu die spannenden Geschichten zu lesen. Und eben um diese Erinnerungskultur festzumachen über Generationen von Gläubigen, hat man jeden Tag, nicht nur die Sonntage, mit einem speziellen heiligen Gedenken verbunden. Das sind die klassischen Namenstage. Früher wurden sogar die Kinder noch nach den Namenstagen benannt. Also wenn eine Elisabeth, ein Mädchen geboren war und das war der Namenstag Elisabeth, da war die Chance ungefähr bei 80%, dass sie selber Elisabeth hieß. Natürlich auch manche alten römischen Namen, also aus der frühen Christenheit, Märtyrer, die dort mit geehrt wurden. Und in diese Zeit gehört auch dieser Michaelistag. Und das ist beeindruckend, dass also nicht nur die irdischen Heiligen, sondern auch die himmlischen Heiligen geehrt werden, wann sich ihre erinnert. Und das ist ein wichtiger Tag. Und ich will euch einfach mal Anteil geben an den Predigtexten, die dann in den Perikopenreihen für diesen Tag vorgeschlagen sind. Das ist einmal Lukas 10. Lukas 10, Vers 17 bis 20. Wer hilft uns da mal? Genau. Und da wird auf eine Sache hingewiesen, dass also Engelgedenken nicht nur die Engel Gottes sind, sondern auch die Fürsten der Gewalt der Luft, wie sie im Epheserbrief einmal genannt werden, nämlich die bösen Geister genannt werden. Das ist das Gegenstück. Und dass den Jüngern die Autorität gegeben ist, und die waren begeistert, dass sie sagen, sogar die bösen Geister waren uns untertan. Heute muss man was manches mal fragen in Gemeinden, ist euch eigentlich bewusst, dass ihr Autorität habt über die bösen Geister? Wenn nicht, dann fangt ihr mal an zu nutzen. Das beginnt damit, dass man selber sein Leben durch Gottes Wort und durch Gottes Geist reinigen lässt und dass man sich von allen Anheftstellen für böse Geister, das sind nämlich unsere Sünden, distanziert. Und zwar durch ein ganz einfaches Ritual, nämlich durch Bekenntnis und Annahme der Vergebung. Das sind diese beiden einfachen Sachen. Damit beginnt die Autorität über die Macht des Feindes, dass er die Macht über uns selber verliert. Und wenn wir das erfahren haben und merken, dass Gottes Geist tatsächlich Kraft kriegt in unserem Leben und wir nicht permanent von diesen lästerlichen, zerstörerischen, unreinen Gedanken geplagt werden, dann ist der nächste Schritt, dass wir selber Autorität nehmen über diese bösen Geister, auch bei anderen Menschen. Wobei ganz nüchtern gesagt werden muss, nicht alles, was ungewöhnlich und komisch ist, ist gleich dämonisch. Es gibt auch Leute, die haben verrückte Gedanken, das sind dann ihre Gedanken. Darüber sage ich auch, um das mal abzugrenzen, haben wir keine Autorität. Wir haben Autorität über böse Geister, aber nicht über den Geist anderer Menschen. Das wäre Manipulation. Das wird manchmal verwechselt. Und das wird in manchen Gemeinden auch verwechselt. Durch den Willen des Menschen. Vor allem. Du kannst bei jemandem, der von bösen Geistern besetzt ist, immer die Person dahinter erreichen. Wenn sich aber jemand festgelegt hat, Böses zu wollen, zu denken, also sich zum Beispiel, ich sag mal, dem Teufel verschrieben hat oder selber an Ritualen teilnimmt oder sich festgelegt hat, nicht Gott zu dienen, sondern dem Satan oder irgendwelchen Mächten oder in Geheimbünden sich festgelegt hat, um die Gemeinde zu zerstören. Ja, dann darüber gibt es keine Autorität. Da kann man dagegen zeugen. Und da muss notfalls darüber gesprochen werden oder derjenige angesprochen werden, wem er dient. Aber es ist seine Verantwortung, seinen Geist dort auszurichten, auf Gott hin. Das ist also der erste Text, der uns da für diesen Sonntag vorgegeben wäre. Das zweite ist Offenbarung 12. Und dort ist das dieser, das kann ich euch sagen, das habe ich also noch gut in Erinnerung, das ist der Kampf des Engel, des Erzengels Michael gegen den Satan. Der weiter nicht, auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich das heute mal so sagen darf, in den Ideen vieler Menschen ist Gott und der Satan sowas wie ebenbürtig. Der eine ist eben der Gute und der andere ist der Böse. Das ist überhaupt nicht so. Gar nicht. Gott ist Schöpfer des Himmels und der Erde. Der Satan ist einer seiner Engel. Und zwar der gefallene Erzengel, der sich gegen den Schöpfer empört hat. Und versucht, den Menschen als das hat die Krone der Schöpfung Gottes in diese Empörung gegen den Schöpfer hineinzunehmen. Und das ist ihm durch seine Lügerei von Adams Zeiten an gelungen. Aber das ist ganz wichtig auch, weil ich merke, dass es auch viele Gläubige gibt, die tatsächlich sich vor dem Teufel fürchten. Er ist mächtiger als wir, von seinen Fähigkeiten auch. Aber er ist dem Christus, dem Menschen Jesus Christus und erst recht dem Auferstandenen und Aufgefahrenen Herrn des Himmels und der Erde unterworfen. Die Mächte der unsichtbaren Welt sind aber in Auseinandersetzung. Und das wird dort beschrieben. Michael und seine Engel kämpfen gegen den Luzifer und dessen Ehre. Dritte Beispiel ist 1. Mose 21. Das ist die Geschichte von Hagar. Und da ist das Faszinierende, dass der Engel Gottes eben nicht nur zu Abraham oder ganz frommen Leuten kommt, sondern auch, hier muss man sagen, für Ausländer. In diesem Fall zum ägyptischen Markt. Und das finde ich das Tröstliche und das sollten wir uns für heute auch bewusst machen. Gott sendet seine Boten, wie er will. Zu wem er will. Wir sind es gewohnt, dass also eine Menge glaubende Leute enge Begegnungen hatten. Und wir meinen dann, das ist so eine Gesetzmäßigkeit. Die Gläubigen, die haben Engelbesuch und die Ungläubigen, die kriegen höchstens mal einen Dämonenbesuch. Es gibt viele Leute, die das haben, viel mehr als man hat. Wirklich. Ich habe in den Jahren der Therapie hunderte Menschen kennengelernt, die Dämonenbegegnungen hatten und teilweise schwerst traumatisiert sind. Die unterschiedlichsten Dinge, die mit einem mal bei ihnen in der Wohnung waren, bis hin zu dem sogenannten Sukubi, also zu dem dämonischen Sexualverkehr. Grausige Sachen. Aber es ist eben nicht so einfach, dass man sagt, das trennt sich. Die Gläubigen, zu denen kommen die Engel Gottes und zu den Ungläubigen oder zu denen, die noch auf dem Weg sind, da kommen nur die Bösen. Sondern, Hagar ist ein klassisches Beispiel, war keine aus dem berufenen Gottesvolk. Und der Engel des Herrn kommt und rettet sie und ihren Sohn. Und das vierte Beispiel ist dann ganz interessantes. Da habe ich erst gedacht, komisch, passt eigentlich gar nicht in diesen Text. Matthäus 18. Da geht es nämlich um die Kinder. Wer eines dieser Kinder aufnimmt in meinem Namen, aber das ist die eine Sache, da wird nämlich unter anderem darauf hingewiesen, also ihr kennt das ja, Matthäus 18 von Vers 1 bis Vers 6, dass man keines der kleinen gefährden darf. Und dann heißt es weiter, ab Vers 10, seht zu, dass ihr nicht einen von diesen Kleinen verachtet, denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Das ist der Vers, auf den sich der Glaube an Schutzengel festmacht. Allgemein, auch in der unchristlichen Bevölkerung, da gibt es also eine weit verbreitete Einigkeit, dass wenigstens Kinder einen Schutzengel haben. Kinder und Betrunkene. Hm. Sagt man.
Ja.
Und das meint, das macht sie an dieser Stelle fest, es geht nicht um Betrunkene sein, sondern an den Kleinen, an den Unfähigen, an den Schwachen. Und es ist tatsächlich so, offenbar hat Gott jedem schwachen Menschen einen Engel beigeordnet, der bei Gott für denjenigen auch Fürsprache leistet. Ich sage das auch mal, um die katholischen Geschwister zu respektieren, weil man als evangelischer oder gar freikirchlicher gerne sich ein bisschen die Nase rümpft und sagt, die mit ihrem Aberglauben, mit ihrer Engelverehrung, wir werden im Neuen Testament vor der Engelverehrung gewarnt. Ich kann nämlich ins abkippen in eine wirklich Dämonenverehrung. Ich habe das Beispiel gerade heute am Frühstückstisch erzählt. Hier in der Region gibt es nicht so sehr viele Katholiken. Als ich in diese Gegend kam, war einer der wirklich gläubigen Katholiken ein Arzt, der die Leute zum Besprechen geschickt hat, denen er nicht helfen konnte. Und als ich ihn zur Rede gestellt habe, weil ich sage, das ist die falsche Seite, hat er gesagt, aber Herr Seidler, wenn das wirklich vom Teufel wäre, dann würden es doch die Leute nicht helfen. dann muss ich eben darauf hinweisen, dass diese Methode keine Hilfe ist, sondern das, was man in der Medizin in der Symptomverschiebung nennt, dass eine Warze weggenommen wird und eine Angststörung kommt, dass eine Gürtelrose bepustet oder besprochen wird und sich eine Sucht festhängt. Und diese Dinge sollten unterschieden werden. Und natürlich muss man dort eine Abgrenzung haben, aber gleichzeitig bitte ich um Verständnis für die Gläubigen, die in Respekt vor den Engeln Gottes etwas besser ausgeprägt leben als wir. Oder andersrum gesagt, es ist nicht schlecht, wenn auch wir gerade durch solchen Gedenktag wie heute denen Ehre geben, die stärker sind als wir. Und das ist das, das sind die Engel Gottes in jeder Hinsicht. Wir haben ganz viele Beispiele, Engelbegegnungen, zum Beispiel bei Johannes in der Offenbarung, aber auch bei den Propheten, die bezeugen und als dieser Bote Gottes mit begegnet wird, dass in der Sprache fiel ich zu Boden wie tot. Und keine Kraft blieb mehr. Ja. Ezekiel, Daniel, das ist eine durchgehende Erfahrung, aber eben auch im Neuen Testament Johannes der Täufer. Und deswegen tun wir gut daran, diesen Mächten entsprechende Respekt zu zollen. Und das betrifft dann eben auch die bösen Engel. Christus hat ihnen die Macht genommen. Aber wir können nicht so tun, als haben wir das in der Tasche. Das wird uns nämlich ausdrücklich im Neuen Testament gesagt, im Judasbrief, ganz am Ende der Bibel. Auch Michael wagte kein lästerliches Urteil zu sprechen über Janus und Jambres. Das waren nämlich zwei solche Dämonenfürsten, als sie stritten um den Körper des Mose, nachdem er gestorben war. Gott hat ihm ein Grab beschert und er hat offenbar den Engelfürsten Michael damit beauftragt. Und es waren zwei mächtige satanische Fürsten, die ihrerseits Anspruch auf den Körper des Mose genommen haben. Keine Ahnung warum. Ich könnte mir vorstellen, der eine, weil er sagt, das ist ja ein Mörder, der andere, das ist doch ein Ehebrecher. Uns gehört der Kerl. Und der von Gott gesandte Bote wagte kein lästerliches Wort über sie oder ihnen gegenüber zu sagen, sondern sagte, der Herr strafe mich. Versteht ihr? Das meine ich. Diesen Respekt sollten wir Mächten gegenüber zeigen, die stärker sind als wir. Ich sage als letztes Beispiel, das manchmal schon berichtet. Zu meiner Ausbildung in der Suchtkrankenhilfe gehörte tatsächlich auch, Dämonen auszutreiben. Mein Mentor war da Spezialist, Karl Zielke, kennen ja noch ein paar wenige. Und wir haben solche Dienste in der Regel nur auf Seelsorgewochen gemacht, wenn Menschen ihr Leben Jesus übergeben hatten und sich ihre Sünden bekannt haben. Und ich hatte auf die Besinnungswoche, er war immer frustriert, was ich ihm für einen Schrott anliefere. So hat er mir das immer ausgeführt. Also Menschen, mit denen doch nichts anzufangen ist. Und ich hatte die Frau eines Besprechers zu ihm gebracht. Schwer alkoholkrank. Und diese Frau ist von Mächten gequält worden. Die wollte loswerden. So viel wusste ich. Aber die konnte an keiner Bibelstunde teilnehmen. Die ist echt von diesen Mächten lahmgelegt worden. Ich weiß heute, was der Hintergrund ist. Ihr Mann, dieser Hexer, hat diese Dämonen, die er anderen abgenommen hat, alle auf seine Frau gepackt. Und die war also schwer psychosomatisch dadurch gequält. Und die wollte frei werden. Und die ganze Woche ging vorbei und sie war bei keiner Veranstaltung. Sie konnte noch aufstehen zum Essen, aber sobald das Wort Gottes verkündigt war, war sie so, also mit Herzinsuffizienz und richtig schwer, sie konnte nicht unter das Wort kommen. Und ich wurde immer unruhiger. Die 10 Tage waren fast vorbei und ich denke am letzten oder vorletzten Abend, wir müssen diese Frau helfen. Abends war es so spät jetzt nach dem Abendveranstaltung, es war so 3:10 Uhr abends, mache ich gar nichts mehr. Ich habe gesagt, warum nicht? Morgen ist schon der letzte Tag, die Abreise. Ja, es ist, jetzt ist dunkel, das ist die Stunde der Finsternis, da treibt man keine Dämonen mehr aus. Und ich habe dann so gedrängt, weil mir die Frau so leid getan hat, da habe ich gesagt, dann mach das doch selber. Gänsehaut. Da habe ich gesagt, dann komm du wenigstens mit. Na ja, klar. Dann, wir waren 4 Mitarbeiter, der erfahrene Kämpfer und die beiden anderen, die haben das alles immer ihm überlassen, diese Sachen. Ja, waren alle länger im Dienst als ich. Dann einer sagt, nein, du traust dir ja was. Ja, ich habe ja die Erlaubnis, Autorität gerade übertragen gekriegt. Bin ich zu der Frau ins Zimmer gesagt, gute Frau, kommen Sie, wir beten mit Ihnen. Dann sind wir das hochgegangen ins Leiterzimmer. Und ich habe auch nicht lange gefackelt. Ich habe da die Hände auf sie aufgelegt und habe gesagt, in Jesu Namen befehle ich diesen bösen Geistern jetzt auszufahren. Und ich spreche das. Und diese Mächte fahren aus. Ich konnte es an 2 Dingen sehen. Sie hatte Stecknadelpupillen. Das ist eine dieser Kennzeichen, dass ein Mensch so in Finsternis gesetzt wird. Lampe unseres Leibes, das Auge. Und wenn jemand so belastet ist, kann man das oft sehen, dass die Pupille nicht mehr reagiert, richtig finster geworden ist. Und ihre Augen gehen auf und durch meine beiden Arme geht eine, ich kann nicht sagen Stromschlag, es war kein Schlag, wie Starkstrom. Als habe ich eine Starkstromleitung angefasst, nicht eine Hochspannungsleitung. Geht durch meine Arme und nach oben raus. Ich bin umgefallen. Und im Fallen habe ich gedacht, hoffentlich beten die jetzt. Und dann wie die Weltmeister, das ging dann los, dann haben die gebetet. Nein, ich berappelt bin hoch. Alle waren sie geschockt. Haben mir gesagt, na, einer hat mir gesagt, also, du musst ja selber noch was haben, dass das so passieren kann. Ich wusste aber, es war eine andere Sache. Und der Leiter fährt mich an und sagt, bist du blöd? Wo in der Bibel steht, dass man beim Dämonen austreiben die Hände auflegt? Das war der Schlüssel, natürlich nicht. Hat gesagt, wenn du sowas machst, musst du dich so hinstellen. Habe ich dann auch nie gemacht, aber das habe ich gelernt. Es stimmt, den Kranken legt man die Hände auf. Klar. Indem die Kraft Gottes auf sie übertragen wird. Böse Geister hören auf das Wort Gottes. Für mich war eine einzige Sache wichtig. Es hat funktioniert. Der Name Jesu ist wirklich stärker als die Macht dieser Geist. Die Frau ist frei geworden und frei geblieben. Nie wieder ist das auch zurückgekommen. Nur, mir war noch jahrelang schlecht, wenn ich auf Menschen getroffen bin, die Dämonen in sich hatten. Das war dann wie ein Indikator, bis ich gelernt habe, ich bin ohne solche Erfahrungen aufgewachsen. Ich muss von diesem Tag an, war meine Begeisterung weg, diesen Dienst zu tun. Ich musste jedes Mal kämpfen, den Namen Jesu wirklich gegen diese Mächte zu bringen. Warum erzähle ich das? Um deutlich zu machen, diese Mächte sind stärker als wir. Aber sie müssen sich beugen vor Jesus Christus. Und in dessen Namen tun wir diesen Dienst. Und das ist das, verstehe ich jetzt, warum die Jünger begeistert waren, als sie diese Autorität hatten. Aber Jesus sagt ihnen, freut euch nicht darüber, in Klammern, weil das ja selbstverständlich ist, freut euch vielmehr darüber, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Und in dieser Matthäusstelle ist noch ein anderer Vers, und der gehört auch mit zu dem Predigtext. Wahrlich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Das ist dieser Dienst. im Blick auf die unsichtbare Welt. Jesus gibt seinen Jüngern, und das betrifft uns heute noch genauso wie damals, die 12 und dann die 70 und dann die 120, gibt diese Autorität nicht nur zu beten, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, sondern das auch auszurichten. Das, was durch Gottes Geist klar ist, was der Wille Gottes ist, soll sich in der Welt manifestieren. Und andersrum, das, was sich in der Welt manifestiert durch die Autorität der Gemeinde Gottes, hat Gültigkeit auch in der unsichtbaren Welt. Das ist ganz wichtig. Und es ist wirklich für uns auch wichtig, dass wir diese Dimension unserer Berufung nicht nur kennen, sondern festhalten und auch ausüben. Und vorletztes. Ist Apostelgeschichte 5, und ich habe diese Stelle mir vorhin noch mal kurz angeguckt, und da ist mir aufgefallen, dass ich das tatsächlich überlesen habe. Es war nicht in meinem Gedächtnis, was nicht so häufig vorkommt. Deswegen gucken wir da bitte nochmal rein. Das geht eigentlich ab Vers 12. Es geschahen viele Zeichen und Wunder im Volk durch die Hände der Apostel. Es kamen auch viele aus den Städten. Es hat gereicht, wenn der Schatten von Petrus auf die gefallen ist, dass sie schon gesund geworden sind. Also die brauchen noch nicht mal ein Tuch, wie bei Paulus später. Und dann ab Vers 17, da erhoben sich aber der Hohepriester und alle, die mit ihm waren, nämlich die Gruppe der Sadduzäer, von Eifer erfüllt und legten Hand an die Apostel und warfen sie in das öffentliche Gefängnis.
Aber nicht des Herrn öffentlich.
Genau. Und der Engel des Herrn öffnete ihnen das Gefängnis und redet mit ihnen. Wir haben alle im Kopf, dass Petrus ja einmal aus dem Gefängnis befreit worden ist. Mittels eines Fußtritts, eines Engels, der zumindest keinen blauen Fleck verursacht haben, aber hat gereicht, um diesen Schläfer aufzuwecken. Aber tatsächlich, die Apostel, unter anderem der Apostel Jakobus, der dann als erster getötet wird, sind einmal schon durch englische Hilfe gerettet worden. Kann man sich so besser merken. Ich erinnere von Kind an, dass mein Großvater einmal beim Beten, ohne das zu merken, Gott gedankt hat für den Einsatz der englischen Herrscher. Und er meinte natürlich der himmlischen Herrscher oder Engel und hat es überhaupt nicht gemerkt. Die ganze Gemeinde musste sich das Lachen verbeißen, er war ganz irritiert. Aber das vergisst man nicht. Deswegen nehmen das mal mit. Die englischen Herrscher, die wirklich sind zum Schutz der Gemeinde da. Und das finde ich eine große Segen. Und Gott sendet seine Boten und sie richten aus, wozu sie gesandt sind. Im Gegensatz zu menschlichen Boten. Die Boten des Herrn richten aus, wozu sie gesandt sind. Und dann kommt als letztes auch eine interessante Geschichte. Vierte Buch Mose, Kapitel 22, und das ist die schon dann wieder mehr bekannte Geschichte des Biliam und des Engels, der ihm in den Weg tritt, um ihn zu töten, und seine Eselin ist klüger als er und rettet ihm dreimal das Leben. Das heißt also, Gottes Möglichkeiten auch einzugreifen durch seine Boten sind viel weitergehend, als wir uns das vorstellen. Und ich nehme aus dem Tag eine Sache mit. Unsere Geschwister sind jetzt fünfmal haben wir vergeblich versucht, aus Afghanistan zu kommen. Und wir werden nachher bitten, dass Gott seine Engel sendet, dass sie jetzt rauskommen. Weil das ist schon nicht mehr normal. Und ich habe versprochen zu beten, aber ich wusste eigentlich nicht wie. Ich sage, Herr, gib doch eine offene Tür. Aber das ist der Weg. Und da sage ich uns die letzte Geschichte, die mir zu Michael einfällt. Wo wird uns überhaupt von Michael berichtet, wenn heute Michaeles Tag ist? Wer weiß das?
Bei Daniel.
Daniel 24.
Nach seinem Gebet.
Genau. Es wird zweimal, und zwar am Ende vom Buch Daniel berichtet. Ich denke Kapitel 12 und eben diese Stelle, die wir vorhin hatten, in der Offenbarung, ebenfalls Kapitel 12. Das ist der Engel, Fürst oder Erzengel. Welche wird noch genannt?
Gabriel.
Wo?
Bei Maria.
Ja.
Bei Maria. Und?
Noch bei Elisabeth.
Und auch bei Daniel.
Auch bei Daniel, genau. Und zwar, das war der eigentliche Engel, der mit Daniel spricht. Und er berichtet, und zwar mehrmals, ab Kapitel 9, auch bis zum Kapitel 12. Und der sagt, an dem Tag, als du gebetet hast, hat der Herr mich gesandt, aber der Engel, Fürst von Persien, widerstand mir, sodass mir Michael zu Hilfe kam. Und jetzt nach 25 Tagen, oder wie viel? 21, 28 Tagen, also nach mehreren Wochen, kommt dann die Antwort zu dem Beter. Das bedeutet, ja, was bedeutet das? Einmal das. Bitte? Das ist ein wichtiger Punkt, dass die Engel Gottes zusammenhalten. Wirklich. An der Stelle sind sie uns ein Vorbild. Die unsichtbare Welt ist, gibt genügend Hinweise, wie sich die Sichtbare verhalten sollte. Was im Himmel gebunden wird, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Hat Jesus gesagt. Und auch andersrum. Die Regeln, die im Himmel gelten, sollten wir uns zu eigen machen. Und wenn sich die Engelfürsten nicht aus dem Weg gehen, sondern zusammenarbeiten und helfen, dann sollte es für uns doch auch möglich sein, dass wir das hinkriegen. Zweitens, hat er schon gesagt, dass wir manches Mal auf die Erhörung unserer Gebete warten müssen, weil
ich muss vieles arrangieren, der Arzt. Die Reif abläuft, das vorbei sein.
Weil es in der unsichtbaren Welt Widerstände gibt. Vielleicht merken wir das auch manches Mal, wie schwer das ist zu beten. Also, gerade dann merkt man das ja. Ja, wenn wir beten, scheinbar wie gegen eine Wand oder wie
gegen den Widerstand,
dann ahnen wir etwas von diesen Kämpfen in der unsichtbaren Welt. Und wir sollen uns davon nicht entmutigen oder auch noch nicht mal beeindrucken lassen, sondern wissen, dass das normal ist. Dass sichtbare und unsichtbare Welt in einem Zusammenhang stehen und dass trotzdem jedes unserer Gebete, wenn es denn ernsthaft ist, bei Gott gehört wird. Und dort Unterstützung und in der Regel auch Antwort findet. Und von daher halte ich diesen Gedenktag für eine extrem wichtige Sache, weil sie uns erinnert, wie Himmel und Erde miteinander verschränkt sind. Dass sie wirklich zusammenhängen. Und auch nach welchen Regeln die zusammenhängen.